Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Webcast zum Thema Office 365 Deployment in the Cloud mit SharePoint Online und Lync Online. Mein Name ist Gerhard Köschl, ich bin der Technical Audience Marketing Manager und Verantwortliche für die Katapult-Serie. Neben mir sitzt André Salnik von Microsoft Consulting Service. Ja, guten Morgen, was hast du uns mitgebracht?
Grüß dich, auch guten Morgen an euch für diese frühe Stunde und das schöne Wetter, also genau das passende Wetter für einen Webcast. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, und zwar Office 365 Development. Die Idee dazu ist entstanden, weil man ziemlich viel über Office 365 spricht und dann meist zu hören bekommt, ja, aber man kann ja nichts machen mit Office 365. Und hier heute möchte ich einen Einblick geben, was jetzt alles möglich ist von Seiten Development mit Office 365 und ein paar Ideen anregen und ein paar Möglichkeiten eben aufzeigen, was wir alles machen können.
Okay, dann lass uns gleich mal hineinspringen.
So, was werden wir alles sehen? Wir werden heute eben eine Übersicht über Office 365 Development haben. Und was ich jetzt adressieren möchte, ist eben die Entwicklersicht. Ja? Das heißt, wie fange ich an, wo finde ich die Ressourcen, was sind die Pitfalls, die ich vermeiden soll. Und dann werden wir natürlich ein paar Live-Demos sehen. Also möge uns der Demo-Code gnädig sein, dass alles gut geht. Und wie gesagt, ich habe die Präsentation so vorbereitet, dass es sowohl für die Einsteiger eine gute Übersicht bietet, als auch für erfahrene SharePoint-Developer eine Möglichkeit bietet, hier tiefer reinzugehen und neue Möglichkeiten zu entdecken. Ganz kurz, was werden wir heute nicht behandeln? Wir werden heute keine Lizenzen behandeln, das heißt, die Thema Lizenz, das werde ich gerne natürlich entgegennehmen und entsprechend weiterleiten, falls Sie da Fragen haben. Und wir werden heute nicht das Thema Azure behandeln, weil das würde den Rahmen dieses Vortrages sprengen. Gut, Office 365 Übersicht. Was haben wir alles drinnen und was können wir alles machen? Es fängt einmal an mit dem Client Office Professional Plus. Das heißt, der Client beinhaltet sowohl die gängigen Office-Programme als auch SharePoint Workspaces und Infopass und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe hier die komplette Office Suite verfügbar und habe sie in unterschiedlichen Packages dabei zum Runterladen und zu installieren und kann natürlich sofort mit Office Professional Plus beginnen, meine Add-ons und weitere Customisierungen für Office 365 zu entwickeln. Der zweite Bereich ist Exchange Online. Dort kann ich genauso eben über die Exchange Web Services mich reinhängen und entsprechend Business-Applikationen aufbauend auf dem Exchange entwickeln. SharePoint Online ist eben ein großes Thema und da kann man sehr viel machen und das wird heute einer der Punkte sein, die wir beleuchten werden. Und genauso Lync Online. Das heißt, Lync ist nicht nur ein Kommunikationsclient, der mir sowohl Live-Meeting, Chat und Videotelefonie und normale Telefonie erlaubt, sondern ich werde heute ein paar Demos zeigen, wie man die Möglichkeiten der direkten Kommunikation mittels Lync in die Line of Business Applications integriert. Und last but not least sind die Office Web Apps. Von der Developer-Sicht noch etwas unspektakulär, weil dort noch keine Erweiterungen entwickelt werden können. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr gutes Tool, um every time and everywhere Office-Dokumente zu bearbeiten, zu sharen und eben entsprechend produktiv zu sein. Wie gesagt, heute werden wir uns auf SharePoint Online und Lync Online konzentrieren und uns eben die ganzen Sachen etwas genauer ansehen. Bevor wir loslegen, müssen wir natürlich ein paar Unterschiede zwischen dem normalen SharePoint, das heißt SharePoint, so wie wir den kennen, on-premise aufzeigen lassen und dem Office 365. Wenn ich meinen SharePoint bei mir im Unternehmen habe, dann ist das genau mein SharePoint und den SharePoint verwendet eben eine Abteilung oder eine Firma oder wie auch immer eine Division. Das heißt, ich habe hier die volle Konfigurationsmöglichkeiten seitens Web Applications, Site Collection, Sites, Lists etc. etc. Das heißt, ich bin hier Gott und Kaiser und kann entsprechend alles modifizieren und gestalten, so wie ich das möchte. Hat natürlich den Vorteil, ich kann das modifizieren. Der Nachteil, ich muss das selber warten. Das heißt, die Hardware-Tausch oder Patches oder irgendwelche Ausnahmefälle von wegen Netzwerk etc., die muss ich eben behandeln und da muss ich entsprechend Leute geschult haben und im Personal und Hardware und Ressourcen zur Verfügung haben. Bei Office 365 bzw. SharePoint Online schaut die Sache etwas anders aus. Das heißt, ich spiele hier in einer großen Farm mit. Das heißt, ich bin einer der vielen, die eben sich ein SharePoint 365 Account angelegt haben und habe eben die Möglichkeit, eben als kleine Firma anzufangen mit einem Single-User oder kann genauso als Enterprise hier genauso einen SharePoint hosten, beziehungsweise hosten lassen. Und da ich eben hier in einem Konsortium von vielen bin, muss ich natürlich etwas, gibt sich hier andere Spielregeln. Das heißt, es ist natürlich so, dass eine Applikation, die auf einem SharePoint A läuft, darf natürlich nicht einen zweiten Kunden beeinträchtigen oder einen zu einem Ausfall sorgen. In diesem Falle bin ich eben limitiert auf Site-Collection-Ebene. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, Web-Applications anzulegen, diese zu pflegen und zu verwalten, sondern ich fange erst ab der Site-Collection-Ebene an. Eben, dann habe ich meine Sites, Lists, Libraries etc. Das bedeutet natürlich wiederum, dass ich eben nicht zu Central Administration Zugang habe und deswegen gibt es im SharePoint 365 auch eine eigene Konfigurationsmaske und Verwaltungsmaske, die mir eben Einstellungen vornehmen lässt. So, welche Entwicklertools habe ich jetzt zur Verfügung, um SharePoint Online zu entwickeln? Für den Business-User ist der SharePoint Designer in vollem Umfang zur Verfügung. Das heißt, ich kann dort eben meine Anpassungen vornehmen, sei es ein Corporate Design anpassen oder kleine Workloads definieren etc. Also alles, was uns SharePoint Designer zur Verfügung stellt, on-premise können wir auch im SharePoint Online machen. Und das zweite Tool, das eben für den Developer durchaus sehr interessant ist, ist das Visual Studio 2010 Tool. Also die Entwicklungsumgebung. Und hier möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf das Visual Studio 2010 SharePoint Power Tools erlegen. Diese bieten eben ein paar Features für Office 365 Development, insofern, weil sie sich speziell auf Sandbox Visual WebPart und Sandbox Compilation fokussieren. Was eine Sandbox-Solution ist und was da zu beachten ist, werden wir dann in weiteren Slides behandeln. Nichtsdestotrotz ist hier sehr zu empfehlen, dass Sie im Visual Studio SharePoint Power Tools installieren. Der Link befindet sich dann auf den Slides weiter hinten. So, der Entwicklungsprozess. Wie läuft dieser ab und was Sie dazu beachten? Das heißt, die Entwicklung basiert weiterhin auf Ihrer Entwicklungsumgebung, so wie Sie es für einen normalen SharePoint kennen. Das heißt, Sie entwickeln eine Sandbox-Solution und testen Sie auf Ihrer Entwicklungsmaschine. Eben, Sie können da debuggen, also alle Funktionalitäten von Visual Studio stehen Ihnen zur Verfügung. Dann sollten Sie diese Solution, nachdem Sie es getestet haben, und vor allem da eignen sich eben die Stresstests, die man mit Visual Studio 2010 machen kann, und alle Möglichkeiten, die eben Visual Studio Service Pack 1 bietet für SharePoint auch. Das heißt, eben mit Service Pack 1 für Visual Studio bin ich in der Lage, Integrationstests für SharePoint-Applikationen zu machen. Das heißt, hier würde ich Ihnen wirklich, wirklich sehr raten, dass Sie diese automatisierte Möglichkeiten von Visual Studio anschauen. Falls Fragen dazu gibt, bin ich natürlich gerne bereit, Ihnen zu helfen und mit Antwort und Beispielen zur Verfügung zu stehen. Meine E-Mail-Adresse finden Sie dann im Slides. Das heißt, hier mit Office 365 wird natürlich der Clean Code oder die saubere Solution natürlich sehr wichtig, ja, weil, wie gesagt, ich spiele in einem Umfeld von vielen mit und muss mich eben an entsprechende Regeln halten. Das heißt, nachdem ich meine Applikation oder mein Feature auf meiner Developer-Umgebung getestet habe, deployt man in eine spezielle Site-Collection schon auf dem SharePoint Online. Das heißt, diese Site-Collection sollte eben aber für Staging-Environment bzw. Integration-Test-Environment genutzt werden können. Das heißt, sollte dort was schiefgehen, sollen eben die Endbenutzer dort nicht davon betroffen sein. Wenn das alles funktioniert hat, das heißt, die Solution wurde getestet, dann ist es so, dass man eben mit WSP-Packages das entsprechend auf die Live-Umgebung deployt und dort dann aktiviert, updated etc. etc. Das heißt, dort dann eben entsprechend für die Live-User zur Verfügung stellt. Ja. Das heißt, hier ist es sehr ähnlich dem Prozess, wie wir es vom On-Premise kennen und empfehlen. Der eine Unterschied ist eben, dass wir hier stark also und nur mit Sandbox-Solutions arbeiten. So, Visual Studio 2010 Solutions für Office 365. Die große Frage ist natürlich oft in den Diskussionen, naja, man kann ja nicht so viel machen mit Office 365, ich habe ja nur die Möglichkeiten des Browsers zur Verfügung und das, was ich im Browser machen kann und SharePoint Designer, das ist ja eigentlich nicht so viel. Es ist einmal eine Menge, aber nichtsdestotrotz, hier mit Visual Studio kann ich noch ziemlich tief reingehen und ziemlich viele Features entwickeln. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Feature Receivers zu entwickeln, Event Receivers, Navigation, WebParts und hier sei gesagt, bei Visual WebParts sind die SharePoint Power Tools eine große Hilfe. Das heißt, ich kann dort wirklich einen Visual WebPart designen mit What You See, What You Get, so wie man es jetzt vom ASP.NET kennt. Das entsprechend dann auch anpassen. Warum ist das so wichtig und warum fokussiere ich so auf diesen Visual WebPart? SharePoint 2010 bzw. Visual Studio 2010 bietet ja die Möglichkeit, einen Visual WebPart zu machen. Die Technologie dahinter ist ja, dass man ein ASTX-Control entsprechend auf den SharePoint deployt. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, wir laufen in einer Sandbox-Solution. Das heißt, ein Deployment auf File-System oder in den Global Assembly Cache ist nicht möglich, eben damit ich die Farm nicht niederreißen kann und damit ich eben jetzt hier keine anderen Kunden, die auf der gleichen Farm unterwegs sind, in einen unsupporten Zustand bringe. Und eben mit den Power Tools ist eben ein Visual WebPart für Office 365 bzw. für Sandbox Solutions dazugekommen, der eben die ganzen Möglichkeiten bietet, wie man sie eben von Visual WebPart kennt. Ich kann weiterhin Infopass-Formulare deployen und entwickeln und ich kann Workflow-Activities, also deklarative Workflow-Activities, entwickeln. Das heißt, hier der Punkt, es ist nicht erlaubt, Workflows, code-basierte Workflows in den SharePoint Online zu deployen. Das heißt, weil wenn ein Workflow komplett in Visual Studio geschrieben ist, muss die DLL in den Global Assembly Cache abgelegt werden, sondern es ist erlaubt, Activities zu entwickeln und diese Activities dann im SharePoint Designer zur Verfügung zu stellen, sodass eben die im SharePoint Designer integriert werden können und wiederverwendet werden können. Das heißt, hier geht man sehr stark den Weg eben des Boxings. Ja? Das heißt, eine Workflow-Activity sollte ja eine unabhängige atomare Einheit sein. Das heißt, sie kriegt Parameter rein, verarbeitet diese Parameter und liefert ein Ergebnis. Und hier ist natürlich mit Visual Studio 2010 oder auch in früheren Versionen konnte man ja hier durchaus auf globale Variablen zugreifen etc. Mit Office 365 ist man hier wirklich auf diesen Gedanken, man kommt einfach nicht raus. Ja, weiterhin deklarative Punkte, die man mit Visual Studio lösen kann, ist eben auch Kontentypen. Das heißt, wir können wirklich sauber die Kontentypen deployen. Wir werden heute auch einen Kontentypen in einer Demo sehen. Wir können auch Side-Columns deployen, List-Definitions und Lists. Wir können Ribbon-Actions und Extensions entwickeln, Web-Template, Side-Pages und Page-Layouts und auch sogar Master-Pages. Weiters bietet uns das Client-Object-Model eben die Möglichkeit, Silverlight-Web-Parts zu entwickeln, mit JavaScript auf externe Ressourcen zuzugreifen und genauso mit Client-Object-Model aus einer Windows-Applikation auf den SharePoint Online zuzugreifen und diesen zu modifizieren, zu analysieren, zu verarbeiten. Ja, wie schon erwähnt, Sandbox Solutions sind eben ein Subset von SharePoint Namespaces. Ja, das heißt, es ist eben von Microsoft SharePoint ein Subset und eben scoped zu SP-Site und Site-Collection-Ebene. Das heißt, alles, was über die Site-Collection-Ebene nach oben hinausgeht, wird mir untersagt und verboten. Und wenn Sie Visual Studio 2010 hat von Haus aus keine Möglichkeit gegeben, hier während des Kompilierens schon zu überprüfen, ob ich jetzt nicht einen bösen Namespace verwendet habe oder den Namespace verwendet habe, der nicht erlaubt war. Und mit den Power-Tools werden Sie auch beim Kompilieren darauf hingewiesen, sollten Sie irgendein Namespace verwenden oder irgendein Control verwenden im Visual WebPart, welches eben im SharePoint Online oder beziehungsweise in der Sandbox-Solution nicht erlaubt sind. Ja. Hier sehen wir nochmal kurz eine Übersicht, was man alles machen kann. Und das ist meiner Meinung nach eine Menge. Das heißt, ich kann hier wirklich sauber Content-Types definieren, ich kann Listen-Definitionen deployen, ich habe die Möglichkeit, WebParts zu deployen, Workflows, Custom Actions, und eben SharePoint Designer Workflow Activities und vor allem Event Receivers. Das heißt, hier ist doch eine große Menge an Möglichkeiten gegeben, die man eben für Business-Applikationen einsetzen kann. Ja, Sandbox Solutions laufen in eigenen Prozess. Das heißt, auch beim Visual Studio, wenn Sie debuggen, werden Sie feststellen, dass es nicht auf den W3 WP Service sich anhängt, sondern auf einen eigenen Service eben für Sandbox Solutions. Und diese erlauben eben keine Custom Action Groups, dabei hat Custom Action Elemente, alles das, was eben mit Global Assembly Cache oder File System zu tun hat, ist hier untersagt. Die aktuelle Limitierung ist auch noch, dass man aus den Sandbox Solutions keine externen Calls absetzen kann. Und eben Business Connectivity Services noch nicht verfügbar sind. Hier gibt es eine sehr gute Nachricht, die ich an Sie weitergeben möchte. Im Anfang Oktober auf der SharePoint-Konferenz in Anaheim wurde announced, dass wir eben Business Connectivity Services für Office 365 bzw. SharePoint Online bis Ende des Jahres zur Verfügung stehen werden. Das heißt, hier werden wir auch entsprechend dann die Möglichkeiten haben, externe Calls durchzuführen, Business Connectivity Services zu verwenden und eben externe Kontentypen zu definieren. Das heißt, hier entstehen dann noch einmal viele Möglichkeiten, Ihre Daten, die Sie on-premise oder irgendwo in anderen Services zur Verfügung stehen, auch in Ihre SharePoint-Lösungen einzubinden. Also das wird, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Wie funktioniert so eine Sandbox-Execution? Das heißt, was wir hier sehen, wir haben eben hier einen Frontend-Server mit dem IIS drauflaufen und wenn wir hier jetzt ein Request absetzen, dann durchläuft dieser Request eben durch verschiedenste Proxys und Sandbox-Work-Process und so weiter und so fort. Das heißt, sofern ich einen erlaubten Namespace verwendet habe in allen meinen Code-Aufrufen, geht alles wunderbar durch. Und das wird eben gewährleistet durch die Code-Access-Policy. Das heißt, die CAS-Policies sind in der Web-Config vom SharePoint verankert und definieren genau eben die Namespaces, die hier erlaubt sind, um Sandbox-Solutions auszuführen. Im Falle, dass ich eben einen nicht erlaubten Namespace verwende, werde ich erst bei der Ausführung darauf hingewiesen, beziehungsweise bekomme ich eine Exception, dass ich einen Namespace verwende, der jetzt nicht erlaubt ist. Und deswegen eignen sich die Power-Tools sehr gut daran, schon von vorhinein diesen Fehler zu minimieren, beziehungsweise zu umgehen, dass ich eben beim Kompilieren schon diese Überprüfung vornehme und nicht in ein böses Erlebnis einmal reinstolpere. Entschuldigung. Die Sandbox Solutions, wie schon erwähnt, laufen eben in einem abgesicherten Prozess und meine Farm, die ich im Office 365 betreibe, läuft eben parallel zu vielen anderen Farmen von verschiedenen Kunden weltweit. Das heißt, hier gibt es eben entsprechend Regeln zu befolgen, damit alle glücklich sind und damit alle eben entsprechende Funktionalität und vor allem die Performance und Response-Zeit zur Verfügung bekommen. Dies bedeutet, dass ich für eine Site-Collection eben entsprechend Resource-Points definieren kann, ja, und ich entsprechend pro Tag eine gewisse Menge von Resource-Points einer Site-Collection zuordnen kann. Und diese Resource Points werden dann von meinen Applikationen, meinen Features eben verbraucht. Und wenn diese Zahl überschritten wird, beziehungsweise zum Maximum erreicht wird, kriegt diese Site Collection keine Resource Points, weil sie eben zu viele Ressourcen verbraucht und somit eventuell Schaden an der gesamten Farm anrichten kann. Es hört sich ein bisschen jetzt irgendwie vielleicht zu wild an. Wir werden jetzt gleich sehen, ich habe jetzt dann demnächst eine Demo, wo ich einen bösen Webpart geschrieben habe, der in 20 Sekunden an die 2000 Requests gegen SharePoint einmal absetzt. Das ist not best practice, ja. Also, damit wir einfach sehen, dass hier ein bisschen was tut auf den Resource Points. Wie gesagt, wenn Sie hier die vierte Zeile von unten sehen, dann sehen wir, dass eben 20 Queries gegen SharePoint eine Resource Point bedeuten. Ja? Das heißt, hier muss man sich schon ein bisschen anstrengen, um hier auf dieser Ebene dieses Maximum zu überschreiten. Aber nichtsdestotrotz, diese Mechanismen sind eben dafür da, dass hier keine bösen, schädlichen Software oder fehlerhafter Code die gesamte Farm in den Abgrund reißt. Das heißt, wenn ich das maximale Limit für eine Site Collection überschritten habe, wird meine gesamte Site Collection bis zur nullten Stunde sozusagen des nächsten Tages deaktiviert und kein Code kann dort entsprechend ausgeführt werden. Und sobald eben der neue Tag beginnt, kriege ich eben wiederum die Source Points, die ich eben zugeordnet habe und kann von vorne beginnen. Das heißt, hier nochmal ein Augenmerk auf das Testen Ihrer Solutions. Das heißt, machen Sie Lasttests, machen Sie Stresstests. Mit dem Visual Studio Team Foundation Server kann man da ziemlich viel machen. Das heißt, hier kann man Lasttests wirklich gegen SharePoint fahren lassen und sagen, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, 20 Power-User, 30 Kiosk-User, die einmal am Tag vorbeikommen. Da kann man wirklich mit SharePoint und mit Visual Studio 2010 hier einige Szenarien durchspielen, um sicherzugehen, dass man entsprechend genug Resource Points zugeordnet hat. Das heißt aber nicht jetzt, dass wenn ich jetzt einen Webpart habe, der jetzt einen Fehler im Source Code hat und entsprechend 2 Minuten lang 30.000 Abfragen gegen meinen SharePoint Farm macht, dass ich dann nach 10 Minuten irgendwo meine alle Resource Points verbraucht habe, sondern es ist so, dass wenn jetzt eine gewisse Zeit, zum Beispiel mein Webpart 30 Sekunden lang nicht reagiert hat und kein Ergebnis zurückgegeben hat, dann wird dieser Prozess gestoppt. Das heißt, man geht hier präventiv vor und sagt, okay, dieser Webpart entspricht nicht den Qualitätskriterien, die man am Office 365 Development voraussieht und wird somit beendet, damit er nicht eben einen großen Schaden anrichten kann und die gesamte Site Collection eben dann torpediert. Schauen wir uns kurz an, wie das ausschaut in Office 365 mit diesen Resource Points und wie kann ich diese Resource Points dann entsprechend verwalten. Was Sie hier sehen, ist die Management-Konsole in Office 365. Sie sehen hier auf der linken Seite, dass ich eben hier einige Settings vornehmen kann. Das heißt, ich habe hier eine Übersicht gerade offen mit meinen Site Collections. Ich kann Definitionen für Infopass Form Services, User Profiles und dann auch den Terms Set und Terms Store definieren. Und ich habe hier die Möglichkeit, meine Site Collections entsprechend zu verwalten und diesen Site Collections Resource Points zuzuordnen, die sie pro Tag, ja wie gesagt, 1000 Resource Points habe ich jetzt einer Site Collection, meiner Test Site Collection zugeordnet. Diese kann ich eben entsprechend verändern. Und ich kann sie entsprechend anpassen. Ich habe die maximale Anzahl von 4300 Resource Points verfügbar und kann hier sogar sagen, wenn jetzt nur mehr 10% oder 20% übrig sind, möchte ich bitte notifiziert werden und möchte hier dagegen wirken, wenn ich zum Beispiel einen Buffer an Resource Points, so wie jetzt hier, 4300 Resource Points sind doch bei mir als Buffer verfügbar und die kann ich für andere Site Collections zur Verfügung stellen. Gut, schauen wir mal, was wir hier sehen und schauen wir uns kurz einmal diesen bösen Webpart an. So. So. Wunderbar. Das heißt, was ich hier habe, ist dieser Visual Webpart für Sandbox Solutions und ich habe den Code ein bisschen getuned, damit ich einen bösen Webpart erzeugen kann. Entsprechend und habe folgendes eingebaut. Moment. So. Ich habe folgendes gesagt, er soll bitte 20 Sekunden lang ein und dieselbe Query gegen. Moment, ich mache das ein bisschen größer. Er soll bitte 20 Sekunden lang eine und dieselbe Query gegen die SharePoint-Liste ausführen und entsprechend so viel Traffic und viel Abfragen generieren. So, Das heißt, es ist jetzt kein Best Practice, es ist jetzt nur dafür da, damit wir einfach sehen, was sich mit den Resource Points so tut und wie wir sie diese Resource Points dann eben, wo wir sie sehen und wie wir sie es verwalten können. Das heißt, ich füge jetzt diesen Webpart jetzt in meine Site ein. Und so, dann habe ich unter dieser Webpart Add. So, Save and Close. Das heißt, ich habe jetzt einen Webpart platziert. Was er jetzt macht, wenn ich jetzt eine Liste aufrufe und sage Populate Grid, dann wird dieser Webpart jetzt eben 20 Sekunden lang durchlaufen und dementsprechend einige tausend Queries gegen die SharePoint-Datenbank führen und entsprechend auch viel Traffic generieren. Das heißt, hier ist natürlich auch wichtig, dass Sie Best Practices befolgen, insofern, dass man nicht durch die Liste von 10.000 Items iteriert und dann jedes Item dreimal abfragt, sondern Link to SharePoint verwendet, beziehungsweise Camel Query Abfragen absetzt. Also wie gesagt, alle Best Practices, die man so kennt, um hier einfach performante und aus performanten, sauberen Code zu erzeugen. Das heißt, was wir sehen, der Webpart ist jetzt zurückgekommen, er hat gesagt, in der Liste Links ist nichts vorhanden, aber er hat in dieser Zeit, in diesen 20 Sekunden, jetzt mal an die 3400 Queries gegen diese Liste durchgeführt und entsprechend viel Traffic erzeugt. Wo sehen wir und wo verwalten wir eben diese Settings? Das heißt, was wir haben hier in den Site Settings haben wir den Bereich Solutions. Ja, das heißt, das ist dieser Bereich. Hier gibt es eben den Link zu den Solutions, wo wir alle Sandbox Solutions verwalten. Das heißt, in diesem Bereich lade ich meine Sandbox Solutions hoch und in diesem Bereich sehe ich dann entsprechenden Research Usage. Der wird alle 5 Minuten ungefähr abgedatet. Das heißt, wir sehen hier diesen Sandbox Webpart 1.1 in diese Richtung. Er hat heute noch keine Ressourcen verbraucht. Und wenn wir bei der nächsten Demo dann zurückkommen, werden wir hier sehen, dass eben hier dann Resource Points eben erzeugt worden sind. Und diese werden hier angezeigt. In diesem Solution-Bereich habe ich eben die Möglichkeit, meine Features zu verwalten, meine Sandbox-Solutions zu verwalten. Sie sehen hier, ich habe hier schon einige Solutions hochgeladen, die wir dann in weiterer Folge sehen werden. Und ich kann sie genauso aktivieren und deaktivieren. Ja. Ich habe hier die Möglichkeiten, über die Ribbon zu arbeiten. Genauso kann ich das eben hier direkt über den Kontextmenü machen. Schauen wir, ob wir jetzt Glück haben und schon etwas sehen. Nein, noch nicht. Ich gehe nochmal auf die Seite zurück und erzeuge ein paar Abfragen, damit wir einfach dann einen aussagekräftigeren Wert haben. Gut, lassen wir dann nochmal arbeiten und schauen dann weiter. So, Workflow und Office 365. Das heißt, das ist durchaus ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja? Wie gesagt, wir können vollwertige Workflow-Actions erzeugen, Workflow-Items definieren und entsprechend den Usern zur Verfügung zu stellen. Das heißt, da können wir wirklich auf Laune coden und unsere Business-Logik eben entsprechend implementieren. Das heißt, ich habe eben codebasierte Workflow-Items, ich kann mit Visio prototypen, ich habe eben die Möglichkeiten, in SharePoint Designer das Ganze einzubinden und eben auf Events zu reagieren und so weiter und so fort. Das heißt, hier bin ich kann jetzt keinen Workflow im Visual Studio als Ganzen definieren, ich kann aber wirklich sehr gute und mächtige Action-Items erzeugen, die man einem Bauuser im SharePoint Designer zur Verfügung stellt. Schauen wir uns kurz an, wie das ausschauen kann. Wie gesagt, diese Demo werden Sie vielleicht schon gesehen haben. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie kurz für die Leute zeigen, die eben das noch nicht gesehen haben. So, View Site Content. Ich habe hier eine Site vorbereitet. Visual Workflow. Und wir haben hier eine Liste mit einem Content Type, der mir ermöglicht, Requests abzusetzen, Purchase Requests, und wenn ich hier jetzt ein New Item mache, dann kann ich sagen, dass ich eine neue Maus brauche. Das wird beim Max Mustermann angefordert und ich brauche eine neue Maus. Und der Preis ist, sagen wir, $15. Wenn ich dann mit, also ich kann den Workflow entweder automatisch starten lassen oder wie in diesem Fall werde ich diesen Workflow manuell anwerfen, um hier die Genehmigung zu starten. Und der Mehrwert, den Visio und eben SharePoint seine Workflows bieten, ist eben der, dass ich sowohl die Business-Seite, die eine Übersicht über den Workflow haben will, also wir werden jetzt hier natürlich einen sehr kleinen und einfachen Workflow haben, aber der kann durchaus aber wie gesagt, also das ist jetzt nur Demonstrationszwecken, ein kleiner Workflow. Es kann durchaus sein, dass es ein Businessprozess ist, der etwas länger dauert, vielleicht länger läuft, weil eben Entscheidungen getroffen werden müssen, die außerhalb des Technischen liegen. Und deswegen ist es ganz gut, dass ich eine Übersicht habe, wie und was und wo sich mein Workflow eben gerade befindet. Das heißt, der Workflow wird jetzt gerade gestartet, es werden Mails verschickt, es werden Einträge eingeloggt und ich bekomme eben entsprechend dann eine Übersicht, wenn ich dann hier auf In Progress gehe, bekomme ich eine Übersicht, wer den Task hat und zusätzlich dazu bekomme ich noch eine Übersicht im Visio, wo sich gerade der Workflow befindet. Das heißt, wir haben hier den Approver und der Workflow ist dann noch nicht durchgelaufen, weil er eben hier beim Approver gerade steht. Das heißt, unten habe ich eben die Tasks und wenn ich hier den Task öffne, und dann den bestätige, dann werde ich das genauso auch in meinem Visio sehen.
Vielleicht in der Zwischenzeit, wir hatten ein paar Fragen. Eine Frage war eben, wo kann man das Ganze testen?
Ja, wenn Sie auf office365.at gehen, dann können Sie sich einen Account, Gratis-Account für 30 Tage anlegen lassen und können die Features eben und die Möglichkeiten austesten. Gibt es keine Einschränkungen bezüglich Möglichkeiten, das heißt, Sie haben den vollen Umfang, genauso wie Sie es heute eben bei mir sehen, zur Verfügung. Wie gesagt, ich habe genauso so gleich einen Test-Account, nur bei mir ist es halt länger als 30 Tage, um eben hier Demos und Präsentationen zu machen. Aber wie Sie sehen, unser Workflow ist jetzt durchgelaufen, das heißt, Sie sehen hier eben diese roten grünen Commit-Häkchens, eben die sagen, welchen Zweig und welchen Weg hat das in der Workflow eben entsprechend hier genommen. Gut, schauen wir wieder zurück zu unserer Präsentation. Ja, noch kurz erwähnt zum Workflows. Was ich Ihnen noch kurz zeigen möchte, ist eben auch, dass Sie eigene Activities entwickeln können. Das heißt, Moment. Das heißt, Sie können auch mit Visual Studio eigene Activities entwickeln. Und noch kurz erwähnt, alle Beispiele, die Sie heute sehen, sind ein Teil von Office 365 Developer Kit. Und Sie können diese Beispiele also wunderbar runterladen, nachbauen, analysieren, erweitern, als Vorlage verwenden, etc. etc. Ja, das heißt, solange das Visual Studio auch macht, machen wir ein bisschen weiter in unsere Präsentation. Okay, das ist schon wieder da. So, das heißt, das Projekt Custom Workflow Action wird aufgemacht. Gehen wir kurz 10 Sekunden, 5 Sekunden Zeit. Ja, genau. Das heißt, die Activity, die Sie hier sehen, ist eben eine Activity, die eine Site im Office 365 anlegt. Das heißt, diese Activity kann man verwenden in dem Approval Workflow. Wenn jetzt eine große Bestellung, also natürlich nicht eine Maus oder ein Notebook bestellt wird, sondern vielleicht denken Sie eine Ausschreibung oder ein großes Projekt, die Beschaffungskosten etc. kalkuliert werden müssen und Dokumente eingereicht werden müssen. Das heißt, wenn hier mal Entscheidung getroffen wird, dass man jetzt eine Maschine bestellt oder ein Office umbaut, dann braucht man durchaus einen Workspace, wo man die Dokumente ablegt. Da ist natürlich die Möglichkeit, hier eine Activity zu schreiben, die automatisch, wenn dieses Vorhaben genehmigt wird, einen Workspace anlegt, um entsprechend Dokumente abzulegen zu können. Wichtig ist bei diesen Activities, dass sie eben nicht farm-based sind, sondern eben auf Site-Collection-Ebene, auf Site-Definition, die Features müssen Site-enabled sein. Das heißt nicht farm-weite Features, sondern eben Site-Features. Gut, das wäre mal jetzt der Bereich für generelles Development gegen SharePoint Online. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten hier eben unterschiedliche Sachen zu entwickeln, angefangen von Event Receivern bis eben Workflow Actions und weitere Punkte. Das heißt, hier sind viele Möglichkeiten gegeben. Das nächste Thema, das ich Ihnen präsentieren möchte, ist eben Lync Online. Ja, das heißt, mit Office 365 erhalten Sie jetzt nicht nur den SharePoint, Exchange und Office Web Apps, sondern Sie erhalten auch den Lync Client, der Ihnen ermöglicht, Geschäftskommunikation ad hoc Kommunikation auf Geschäftsebene zu betreiben. Das heißt, der Lync bietet mir einmal die Möglichkeiten, die Präsenz des Gegenüber zu sehen. Das heißt, ich kann eben mit ihm Video telefonieren, ich kann mit ihm nur Audio telefonieren, ich kann Screensharing betreiben, also ich habe alle Möglichkeiten, die man aus einem so einem Client kennt, zur Verfügung und diese sind eben auf meinen Business optimiert. Das heißt, ich kann auch Reminder setzen, wenn die Person von einem AOA-Status auf wieder verfügbar ist, dass ich automatisch notifiziert werde und so weiter und so fort. Ich habe den Client, den werden wir heute sehen, und ich habe auch die Web-App, eben eine Silhouette Web-Application. Weiters habe ich die Möglichkeit, Federations einzurichten. Das heißt, ich kann Federations zwischen unterschiedlichen Partnern und Firmen einrichten. Das heißt, die Federation, die von Haus aus verfügbar ist und die man sehr einfach einrichten kann, ist mit Live. Das heißt, wenn ich jetzt meine Live-Kontakte auch bei mir im Lync haben möchte, ist das überhaupt kein Problem. Ich habe kontextbezogene Kommunikation. Das heißt, ich sehe im Outlook, wenn die Person, die mir eine E-Mail geschrieben hat, online ist und die mir eine Frage gestellt hat und sie gerade zur Verfügung steht, kann ich sie mit ihr sofort einen Chat machen oder sie direkt aus dem Lync anrufen. Und last but not least, ich habe eben auch die Möglichkeit, all diese Controls, die im Lync mir zur Verfügung steht, auch entsprechend zu verwenden und in meine Applikationen zu integrieren. Das heißt, wer schon mal probiert hat mit dem Vorgänger, mit OCS 2008.2 das zu entwickeln, hatte durchaus Schwierigkeiten. Wir haben schon einiges angeboten, wie man das wiederverwenden konnte, aber das war jetzt nicht so einfach. Lync bietet eben mit Lync SDK die Möglichkeiten, alle Controls, die Sie aus dem Lync kennen, sei es Presence, sei es Kontaktliste etc., in meine Applikation zu integrieren und diese zu verwenden. Das heißt, ich habe viele Applikationen gesehen bei Kunden, die Informationen weitergeben und die eine Bewertung oder eine Adaptierung oder eine Collaboration an diese Information, diesem Dokument oder in diesem Datensatz benötigen. Ja. Und oft passiert es so, dass wenn eine gewisse Information fehlt oder etwas unklar ist, dann ungefähr als lange E-Mail-Konversation entsteht und die Mails hin und her geschickt werden und Dokumente angehängt werden und. Das heißt, hier wird das Ganze etwas verschleppt und ist eigentlich auch nicht gerade zielführend. Mit Lync bin ich in der Lage, eben die Presence und die Chat und die Telefonmöglichkeit auch direkt in meine Applikation einzubinden und dann sofort, wenn das eine Frage entsteht, dann sofort mit der entsprechenden Person zu kollaborieren. Schauen wir mal die Controls kurz an. So, ich habe hier eine Visual Studio Applikation. Moment, ich muss da euch einloggen. So, und hier, das sind jetzt mal die Controls zusammengeworfen, so wie sie uns Lync zur Verfügung stellt. Das heißt, ganz links oben haben wir die Presence. Das ist einmal ein eigenes Control für sich. Das heißt, dieser grüne Punkt kann eben beliebig platziert werden, um hier die Presence der Person anzuzeigen. Ich habe hier die Möglichkeit, einen Chat zu starten und einen Phone Call zu starten direkt aus meiner Applikation. Ja, das heißt, denken Sie einfach an eine Line of Business Application, in die Sie diese Controls integrieren können. Weiters habe ich eben die Suchmaske, die ich wiederverwenden kann und eben nach einem Muster suchen kann. Und eben, der findet mir meinen Max Mustermann und zeigt mir, ob der available ist oder nicht. Dann kann ich meine eigenen Listen gestalten. Das sehen Sie hier links. Das heißt, da sind einfach wirklich Namen reingepostet worden, die ich in dieser Liste haben möchte. Das heißt, ich kann Custom-Liste erstellen anhand von Business-Logik. Das heißt, wenn ich weiß, dass der Kunde durch meine CRM-Applikation mit diesem und jenem Sales-Account-Manager arbeitet, dann kann ich ihm hier entsprechend in Line-of-Business-Application das reingeben. Und eins, der wirklich ein cooles Feature ist, dass dieses Control, wenn Sie dieses Control jetzt betrachten, ja, das heißt, ich habe hier den André Salnik als Frequent Contact und wenn ich jetzt hier meinen Lync-Client aufmache, ja, und den Status von Frequent Contact auf Kollege jetzt verändere, weil ich dann jetzt in die Gruppe Kollege reingebe, dann verändert sich das genauso hier in meinem Client, der eben in meine Applikation integriert ist, ohne dass ich eine Zeile Code oder sonst was dazu geschrieben habe. Ja. Das heißt, hier funktioniert das so, dass eben die Controls die Verbindung mit Lync nutzen, das heißt den Lync-Client nutzen, um die Kommunikation mit dem Lync-Server zu machen. Das heißt, ich bin jetzt nicht irgendwo, ich muss jetzt kein SIP-Guru sein oder mich mit Lync-Authentifizierung etc. auskennen, sondern die Controls übernehmen das für mich. Ich muss den Lync-Client installiert haben und dort eingeloggt sein, damit das funktioniert, ja. Aber die Controls verwenden dann die Connection vom Lync-Client, um hier entsprechend zu kommunizieren. Das war der erste Punkt, der meiner Meinung nach sehr mächtig ist, ja, der eine sehr einfache und sehr direkte Kommunikation aus einer Applikation aus ermöglicht. Es geht aber noch weiter, das heißt, ich kann auch noch eine kontextbezogene Kommunikation mittels Lync machen. Und zwar schaut das dann so aus, dass denken Sie einfach an einen Fall, wo Sie angerufen werden, sei es Helpdesk oder sei es eine Buchhaltungssoftware, CRM, und da wird gesagt, du, ich müsste da was sehen, aber ich sehe das nicht, oder die Information stimmt hier nicht überein, und so weiter. Und Ihr Gegenüber auf dem Telefon sagt, ich finde den Datensatz nicht, oder ich finde diesen Eintrag nicht. Ja? Und da wäre es doch gut, wenn ich jetzt sagen kann, ich schaue mir genau diesen Datensatz an, und möchte, dass, wenn ich jetzt diesen Datensatz anschaue, dass mein Gegenüber entsprechend auch den gleichen Datensatz sieht und dass wir sofort darüber reden können. Das heißt, ich habe hier eine ganz kleine Applikation, die ein paar Kunden eben darstellt und Moment, ich habe hier zwei virtuelle Maschinen laufen. Das heißt, das ist die erste Maschine, auf der ich es gestartet habe. Und dann gibt es eben die zweite virtuelle Maschine, wo eben mein Lync-Client läuft. So. Wunderbar. So, das heißt, ich werde jetzt hier aus meiner ersten virtuellen Maschine die Konversation starten und sagen, schau dir bitte diesen Kunden an. So, Sie sehen hier, dass entsprechend ein Link mitgeschickt wird und sagen, okay, ich möchte hier dir eine Applikation oder eine kontextbezogene Information weitergeben und wir wechseln jetzt auf die andere Maschine, eben, und da hat der Demogod jetzt zugeschlagen und ich sehe jetzt den Link hier nicht, sollte ich aber, okay. Moment, drehen wir es um, einmal noch, probieren wir es von der Maschine,
vielleicht während du die Thema nochmal restartest, gibt eben auch die Frage, wo bekomme ich zusätzliche Informationen und wo bekomme ich zum Beispiel dieses Developer-Training-Kit? Gibt es noch weitere Informationen zu dem Thema?
Ja, also ich werde dann ganz am Schluss den Slide mit weiterführenden Links vorstellen. Also wie gesagt, es gibt Tonnen Informationen und auf Channel 9 gibt es einige Videos und so weiter. Das heißt, ich habe alle Links, alle wichtigen Links aus meiner Sicht zusammengefasst und werde das entsprechend auch in den Slides sind sie auch verankert und werden dann auch zur Verfügung stehen. So, probieren wir es nochmal. So, ich schaue mal, dass ich auf der anderen Maschine das jetzt mal runterfahre. Und jetzt noch schließe. So, probieren wir es nochmal, ob das jetzt funktioniert. Das heißt, ich habe hier eine Applikation jetzt laufen. So ist der Fehler.
Während der André eben die Demo hier zum Laufen bringt, ich habe die Links über den Chat gepostet. Das heißt, Sie sollten an und für sich den direkten Link auf die Channel 9 Kategorie haben, wo dann die diversen Videos drinnen sind. Beziehungsweise auch einen Hinweis auf den nächsten Webcast zu diesem Thema. Der ist dann am 25. November. Da haben wir dann Verwaltung von SharePoint Online mittels PowerShell, ist sicher auch eine sehr interessante Sache.
So. Okay. So, wir klicken drauf. Und voilà. Die Applikation geht auf. Und das ist genau der gleiche Kunde ausgewählt. Gleich sehen wir es, den ich eben vorher ausgewählt habe. Das heißt, hier ist ein einfaches Beispiel, wo ich eben eine kontextbezogene Kommunikation aus meiner Applikation starten kann und eben hier genau den Punkt zeigen kann, über den ich reden möchte. Ganz kurz, wie funktioniert das im Hintergrund und was ist da zu beachten und kann das mir wehtun? Ja? Gut. Kurz zum Controls, wir haben wirklich viele Controls gesehen und eine nicht kontextbezogene Kommunikation bedeutet eben, dass ich zwar zwei Applikationen offen habe auf beiden Rechnern von den Chat-Teilnehmern bzw. Kommunikationsteilnehmern und sie haben aber keine Möglichkeit auszutauschen und den Fehler zu finden, dass ich vielleicht auf den falschen Datensatz gerade schaue. Die kontextbezogene Kommunikation heißt, dass ich einen Parameter mitgebe und sage, okay, bitte die Applikation starten. Und wenn die Applikation gestartet wird, dass ich entsprechend diese Applikation einen Parameter mitgebe und sie automatisch einen Record auswählt. Wie funktioniert das Ganze? Es ist ja nicht so, dass ich jetzt einen Exploiter irgendwie reinschmuggeln kann und dann sagen, okay, bitte, wenn ich dich einchatte, bitte starte einen Virus und so weiter und so fort, sondern die Applikation muss natürlich entsprechend auf dem Rechner deployed werden und ein Trust zum Link hergestellt werden. Ja, in diesem Beispiel, den Sie eben, wie gesagt, auf Office 365 Developer Kit vorfinden, ist eben ganz genau beschrieben und dargestellt, was Sie in der Registry eintragen müssen, wie Sie diese Applikation, die hier gelauncht werden soll, registrieren können, damit hier eben keine Exploits oder sonst irgendwas über die Link-Schnittstelle reingebracht werden können. Das heißt, hier ist eben der Key, da wird eben in Context Packages, müssen Sie eine GUID anlegen für diese Applikation, dem einen Namen geben, den Pfad, wo sie installiert ist und dann entsprechend können Sie die Parameter an diese Applikation weitergeben, um dann entsprechend die Navigation oder die Anzeige in der Applikation anzupassen. Das war es jetzt mal von den Demos. Hier, wie gesagt, sind die Links. Der erste Link, den möchte ich ganz besonders ans Herz legen, das ist eben ein Link zu Best Practice Patterns and Practices Buch, das vor kurzem erschienen ist, vor einem Jahr ungefähr, glaube ich. Da geht es darum, nicht nur um Office 365 Development, aber generell um 2010 Development. Wie entwickle ich gegen 2010 SharePoint? Wie erstelle ich eine gute und skalierbare Solution? Also wirklich jeden, der ein Developer ist, würde ich das gerne ans Herz legen. Und dann eben, wie gesagt, Online Developer Guide, Developer Training Kit für 365, Resource Center, Center. Da finden Sie wirklich sehr viele Videos, sehr viele Informationen, sehr viele nützliche Artikel. Und ich stehe Ihnen natürlich sehr gerne zur Verfügung. Sie können mich gerne anschreiben. Ich helfe Ihnen, wo ich kann, mit Fragen, Antworten und Beispielen.
Apropos Frage, also zuerst mal danke, André. Eine Frage ist noch hereingekommen. Wo bekommt man mehr Infos zu dem Business Connectivity Services, beziehungsweise wie ist da der Status dazu? Gibt es sie schon?
Es gibt noch keinen Status. Der Status ist der einzige, den wir jetzt heute sagen können, ist, dass es announced wurde. Es wird kommen. Sobald die Infos da sind, werde ich das entsprechend bloggen. Wir werden doch entsprechend auch kommunizieren in die Community. Aktuell haben wir noch nichts zu berichten zu dem Thema, außer dass es dieses Jahr kommt.
Okay, und wie schon erwähnt, André wird noch einen zweiten Webcast machen, eben dann zum Thema SharePoint Online und PowerShell-Verwaltung. Wir werden diesen Webcast wie üblich dann auf Channel 9 zum On-Demand-Download zur Verfügung stellen. Es wird auch noch eine kurze Nachlese dann bei uns auf dem Codefest-Blog geben, wo wir dann auch die Links nochmal reingeben und vielleicht noch ein paar zusätzliche Informationen. Und dort werden wir dann auch die PowerPoint-Präsentation zur Verfügung stellen, sodass sich das alle in Ruhe vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anschauen können. Genau. Damit danke natürlich an alle Zuseher und Zuseherinnen. Danke, André.
Danke auch.
Und ja, noch einen schönen letzten Arbeitstag und für alle, die nächste Woche den Feiertag nutzen. Schönes verlängertes Wochenende. Wiedersehen.
Wiedersehen.